Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Ist der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup krebserregend oder nicht? Diese Frage beschäftigt den Leverkusener Bayer-Konzern seit dem Kauf des US-Unternehmens Monsanto immer wieder. Ein US-Gericht hat dazu nun ein neues Urteil gefällt. Wir klären, was das für den Konzern bedeutet. Und wir gehen in einer neuen Serie der Frage nach, wie deutsche Mittelständler bisher durch die Corona-Krise kommen. Heute geht es dabei um einen Schiffbauzulieferer in Mecklenburg-Vorpommern. Zuerst aber blicken wir auf das Thema, das heute die Berichterstattung in ganz Europa dominiert hat. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich nach zähen Verhandlungen heute Morgen auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte geeinigt. Um 1,8 Billionen Euro geht es insgesamt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass EU-Staaten, die besonders schwer von der Corona-Krise getroffen wurden, mit Geldern in Höhe von rund 750 Milliarden Euro aus einem Wiederaufbaufonds unterstützt werden wollen. Die Details zu dieser Einigung und Reaktionen aus Brüssel hat jetzt für uns Paul Vorreiter.
Für Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ein Kraftakt gelungen, mit dem sich die Europäische Union international blicken lassen kann.
Es gibt ja das gängige Vorurteil gegenüber Europa, too little, too late. Und hier beweisen wir das Gegenteil.
Das Gegenteil, das bewiesen wurde, nach fast fünftägigen Verhandlungen ist ein Kompromiss möglich, sowohl beim Corona-Hilfsfonds als auch beim damit verwobenen nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027. 1,8 Billionen Euro ist das Paket groß, davon 1,074 Billionen Euro der Haushaltsrahmen bis 2027. Zweites Element, der 750 Milliarden Euro Corona-Hilfstopf, auch Next Generation EU genannt. Bei dem drehte sich der Streit während des Gipfels vor allem um das Verhältnis von Zuschüssen zu Krediten.
Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben.
Verschiedene Richtungen wurden spürbar. Vor allem die, die die Gruppe der sogenannten sparsamen Länder vorgegeben hat. Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und auch Finnland. Sie wollten Zuschüsse nach unten drücken. Nach höheren Rabatten zu ihren Beiträgen zum EU-Haushalt gaben sie den Widerstand bei 390 Milliarden Euro auf. Deutschland und Frankreich hatten ursprünglich 500 Milliarden Euro an Zuschüssen anvisiert, so auch die EU-Kommission.
Quand l'Allemagne et la France se mettent ensemble, elles ne peuvent pas tout, mais si elles ne se mettent pas ensemble, rien n'est possible.
Wenn sich Frankreich und Deutschland zusammentun, können sie zwar nicht alles schaffen, aber gegen sie ist nichts möglich, verteidigte Frankreichs Staatschef Macron das Ergebnis. Das Geld zum Corona-Hilfsfonds soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten leihen. Bis 2058 soll es abgestottert werden. Davor soll es aber dafür sorgen, dass die EU aus dem Corona-bedingten wirtschaftlichen Tal wieder rauskommt. Die Kommission und die Länder sollen überwachen können, ob das Geld auch wirklich in Reformen, Digital und Ökologisierung fließt. Auch wird zumindest der Weg geöffnet, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit durch Geldkürzungen zu sanktionieren. Das auszubuchstabieren ist aber zunächst Sache der EU-Kommission. Was in Ungarn und in Polen so gelesen wird, dass ihnen keine Sanktionen drohen werden. Der Kompromiss sieht bei mehreren EU-Programmen Kürzungen im Vergleich zu den Plänen der Kommission vor, zum Beispiel beim Forschungsprogramm Horizon Europe.
Dass man die Gemeinschaftsinstrumente, die großen gemeinsamen Zukunftsprojekte zusammengekürzt hat. Und zwar aus dem neuen Fonds wird jetzt eben nicht die Anpassung an den Klimawandel, Forschung und Entwicklung, eine gemeinsame Außenpolitik, Erasmus und so weiter finanziert, sondern stattdessen wird ein neuer Fonds gebildet, den die Mitgliedstaaten jeweils so nutzen können, wie ihnen das passt, im Rahmen bestimmter Vorgaben. Und das ist schade.
Kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold im Deutschlandfunk. Auf der Einnahmenseite der EU stellten die Staats- und Regierungschefs die Einführung einer Plastiksteuer im kommenden Jahr in Aussicht. Zwei Jahre später könnten eine Digitalsteuer und eine CO2-Grenzsteuer für Importe aus Ländern mit weniger Klimaschutzauflagen folgen. Beides Vorhaben, die international als schwierig umzusetzen gelten. Nach der Einigung gibt es ein gemischtes Echo. Die Verhandlungsgruppe des EU-Parlaments hält den Haushaltsrahmen für zu niedrig angesetzt, um damit die langfristigen EU-Ziele umzusetzen. Eine Abstimmung darüber wird vermutlich im September stattfinden. Erst wenn die Abgeordneten mehrheitlich Ja sagen, können die Gelder aus Fonds und später Finanzrahmen fließen. Kritik vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die Tilgung der Schulden werde jahrzehntelang das EU-Budget belasten. Für die Nettozahler, insbesondere Deutschland, werde die Mitgliedschaft in der Europäischen Union teurer.
Die EU-Staaten haben sich auf das größte Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Details dazu waren das von Paul Vorreiter. Und wir bleiben beim Thema und gehen der Frage nach, wie die Einigung in Brüssel von der deutschen Wirtschaft aufgenommen wird. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio hat die Reaktionen zusammengefasst.
Die deutsche Wirtschaft drückt aufs Tempo und hat im für die Wirtschaft zuständigen Minister Peter Altmaier einen verlässlichen Unterstützer. Denn Peter Altmaier ist sicher, 750 Milliarden Euro im Corona-Wiederaufbaufonds, dazu eine gesicherte Finanzierung für die EU-Haushalte der nächsten 7 Jahre von insgesamt mehr als 1 Billion Euro. Beides wird Europa aus der Corona-Krise herausführen.
Dadurch, dass viele 100 Milliarden zur Verfügung stehen, um mit den Folgen der Corona-Pandemie umzugehen, hat sich die Chance, dass wir bereits im zweiten Halbjahr einen vorsichtigen, langsamen Aufschwung erleben werden, etwa ab Ende Oktober, enorm verbessert. Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Umsetzung dieses Programms im Jahre 2021 und 2022 einen nachhaltigen Aufschwung erleben werden.
Damit es auch so kommt, will die Bundesregierung noch in diesem zweiten Halbjahr, in dem Deutschland den EU-Ratsvorsitz innehat, dafür sorgen, dass die ersten Mittel schnell ausgegeben werden. Genau das fordert auch die Wirtschaft. Investitionen in den Klimaschutz, die digitale Wirtschaft und die Gesundheitssysteme würden den wirtschaftlichen Wiederaufbau vorantreiben, ist der Bundesverband der deutschen Industrie überzeugt. Wie verzweifelt viele Unternehmen auf den Aufschwung setzen, illustriert der Autoverband VDA. Sollten die Mittel erst im Laufe des kommenden Jahres fließen und die Unterstützung auch erst langsam anlaufen, könnte das zu spät sein. Erleichtert ist der BDI auch deshalb, weil die EU in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg handlungsfähig und solidarisch war. Allerdings gilt das Lob nur für den Wiederaufbaufonds. Weniger gut weg kommen die Beschlüsse zum 7-jährigen Finanzrahmen. Die Chance, ein modernes Budget mit höheren Investitionen für Forschung und Innovation zu beschließen, wurde vertan, so das vernichtende Urteil. Eine Sichtweise, die auch von FDP-Chef Christian Lindner geteilt wird.
Es gibt viel Besitzstandswahrung, leider aber sehr wenig neue Impulse für Bildung, für Forschung, für Digitales, für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik oder den gemeinsam verantworteten Schutz der europäischen Außengrenze.
Zu den Besitzstandswaren zählt Lindner unter anderem die Landwirtschaft. Auf sie entfallen auch in Zukunft 36% aller EU-Ausgaben. Dennoch sind die deutschen Landwirte unzufrieden. Der Bauernverband sprach von einem zu knapp bemessenen Agrarbudget. Finanzminister Olaf Scholz ist dagegen zufrieden mit dem Finanzkompromiss von Brüssel. Er freue sich jetzt, diesen Plan umzusetzen. Die Freude wird auch dadurch nicht getrübt, dass Deutschland ab dem nächsten Jahr etwa 40 Milliarden Euro und damit 10 Milliarden mehr als bisher an die EU zahlt. Das sei alles in der Finanzplanung für die nächsten Jahre berücksichtigt. Schlaflose Nächte wegen der Mehrbelastung habe man deshalb nicht, heißt es aus dem Ministerium. Von diesen Bruttozahlungen müssten zudem die Rückflüsse aus dem EU-Haushalt abgezogen werden. Dazu zählt künftig auch eine Sonderzahlung von 500 Millionen Euro für Regionen in Ostdeutschland, die Angela Merkel in der Nacht aushandelte.
Die deutsche Wirtschaft begrüßt die Einigung der EU auf ein Finanzpaket, Theo Gers berichtete. Trotz aller staatlicher Hilfen bleibt die Corona-Krise für viele Firmen eine Herausforderung, so viel ist klar. Im öffentlichen Fokus stehen dabei oft die großen, bekannten Namen der Wirtschaft. Aber wie meistert eigentlich der deutsche Mittelstand die Lage? Dieser Frage gehen wir derzeit in einer mehrteiligen Serie nach. Heute blicken wir dabei auf den Schweißfachbetrieb GKO, der als Zulieferer beim Bau von Kreuzfahrtschiffen mithilft. Seit genau 4 Monaten steht an vielen Werftenstandorten in Deutschland die Produktion still. Und das stellt den kleinen Betrieb aus Mecklenburg-Vorpommern vor große Hürden, Silke Hasselmann berichtet.
Lieblingskind war immer so ein bisschen der Schiffbau,
sagt Yvonne Graf. Sie ist die geschäftsführende Inhaberin der Sternberger Firma GKO, spezialisiert auf Schiffbau und Schiffreparaturen.
Beim Bau eines Schiffes gibt es ja genug Schweißnähte. Also wir sind ein internationaler Schweißfachbetrieb und führen auch Schweißarbeiten durch, vor allen Dingen auch Schweißaufsicht. Das ist das, was wir gerne machen, was wir sehr gut machen. Nur zurzeit halt ist es ein bisschen schwierig.
Dabei ließ sich das erste Jahresquartal 2020 bestens an, sagt ihr Mann Axel von Koten, der als Betriebsleiter fungiert. Auftragslage sehr gut, einige 100.000 Euro Umsatz bereits verbucht. Doch es sollte sich rächen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nahezu ausschließlich für einen einzigen Auftraggeber tätig waren.
Wir haben extra Aufträge abgesagt, um größere Projekte bei den MV-Werften übernehmen zu können.
Die MV-Werften mit ihren 3 Schiffbaustandorten an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern gehören zum Mischkonzern Genting Hongkong. Der verdient sein Geld hauptsächlich mit Glücksspielcasinos und Kreuzfahrttourismus im asiatischen Raum. Seit 3 Jahren lässt sich Genting durch die kurz zuvor erworbenen MV-Werften riesige Kreuzfahrtschiffe bauen. Es bedeutete lukrative Aufträge für hunderte Zulieferer und Dienstleister wie die mecklenburgischen GKO-Schweißerprofis. An 3 Megapötten wurde gearbeitet, als sich die Corona-Pandemie zu Jahresbeginn zunächst in China und später auch in Europa ausbreitete, erinnert sich Axel von Koten.
Wir waren auf den Standorten Stralsund, Wismar und Rostock mit auch nicht gerade wenigen Mitarbeitern. Das waren zeitweise so um die 50. Das Problem war, am 20. März gegen ungefähr 15 Uhr erreichte uns von den MV-Werften in Stralsund eine Nachricht, dass die Werft um 16.30 Uhr die Werfttore schließt. Sie haben jetzt 1,5 Stunden Zeit, ihre Mitarbeiter abzuziehen, ihr Werkzeug zu sichern, was sehr, sehr schwierig war.
Außerdem verschlechterte sich die Zahlungsmoral der MV-Werften schlagartig. Bekam der Schweißfachbetrieb schon vor der Krise erst 6 statt 2 Wochen nach Rechnungslegung sein Geld, kam nun gar nichts mehr. Anderen Zulieferern ging es ebenso. Kein Wunder, meint Axel von Koten.
Die Werft war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht mehr zahlungsfähig. Von daher war Corona natürlich ein probates Mittel, warum man die einzelnen Unternehmen von dem Standort entfernt hat.
Dass ihr Schweißfachbetrieb noch existiert, liege einerseits am rasch bereitgestellten Kurzarbeitergeld, loben Yvonne Graf und Axel von Koten. Zudem konnte der Werften-Mutterkonzern Genting Hongkong kürzlich 175 Millionen Euro aus seiner hinterlegten Sicherheitsreserve flüssig machen. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern stimmte dem unter der Bedingung zu, dass die MV-Werften daraus ihre Zulieferer bezahlen müssen. Es gehe nicht nur um die 3.000 tarifgebundenen Industriearbeitsplätze bei den Werften selbst, sondern auch um die rund 12.000 Jobs bei den kleinen und mittelgroßen Zulieferern, hieß es aus dem federführenden Wirtschaftsministerium.
Wir haben jetzt Gelder bekommen, ungefähr 60% von dem, was die MV-Werften uns noch für abgearbeitete Aufträge schulden.
Wir sind dankbar, dass wir was bekommen haben. Wir kennen ganz andere Firmen, die nichts bekommen haben, die wenig bekommen haben, die viel mehr Ausstände haben als wir. Und da hoffen wir natürlich für alle anderen mit.
Die MV-Werften wollen Anfang Oktober unter den Corona-Schutzschirm des Bundes schlüpfen und hoffen auf 570 Millionen Euro Staatshilfe. Es wäre gut, wenn die Künste der Sternberger Schweißer-Profis auf den noch nicht fertigen Kreuzfahrtschiffen dann wieder gebraucht würden, sagt Betriebsleiter Axel von Koten. Aber
wir haben uns auf die MV-Werften festgelegt. Das war ein Riesenfehler. Also das werden wir nie wieder tun.
Stattdessen lautet das Gebot der Stunde Akquise. Sie suchen neue Auftraggeber und erkunden, ob sie auf einst ausgeschlagene Anfragen zurückkommen sollten, sagt GKO-Geschäftsführerin Yvonne Graf. Mit Blick auf teilweise unterbrochene Lieferketten sei es allerdings schwierig, Angebote mit seriösen Lieferzeiten und Kostenkalkulationen zu erstellen.
Wenn ich Stahl bestellen möchte, wenn ich Rohre bestellen möchte, Muffen, was auch immer, Schieberklappen, der Lieferant, den ich vorher kannte, kann der überhaupt noch liefern oder in welchem Zeitraum? Wenn er sagt, ich kann in 8 Wochen liefern, was ruft er mir dann für einen Preis auf?
Übrigens, abgesehen vom erheblichen Einbruch im Kreuzfahrtbereich, blieben Marineschiffe, Polizeiboote und Privatjachten trotz Corona unverändert gefragt. Vielleicht schweißen die Fachleute aus dem mecklenburgischen Sternberg bald wieder in diesem Bereich zusammen, was zusammengehört.
Wie Mittelständler die Corona-Krise meistern, das berichtete Silke Hasselmann am Beispiel des Schiffbauzulieferers GKO. Der Bayer-Konzern hat seit dem Kauf des US-Unternehmens Monsanto immer wieder mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen. Nun hat ein US-Gericht im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup ein Urteil gefällt. Und zwar eins, das man sowohl als Teilerfolg als auch als Teilniederlage für Bayer auslegen kann. Die Richter halten den Unkrautvernichter nämlich weiterhin für mit Krebs erregend. Sie haben aber dennoch die Strafe für Bayer deutlich gesenkt. Brigitte Scholtes berichtet.
Die Summe des Schadens- und Strafschadensersatzes ist deutlich gesunken. Statt 289 Millionen Dollar sind es nun nur noch 20,5 Millionen Dollar, die Bayer an den Kläger Dwayne Johnson zahlen soll. Das sei ein Punktsieg für Bayer, meinen einige Beobachter. Der Schuldspruch aber bleibt, weil der Kläger nach Ansicht des Gerichts genügend Belege dafür geliefert habe, dass seine Krebserkrankung durch Glyphosat ausgelöst worden sei. Deshalb dürfte Bayer in Berufung gehen, denn das Unternehmen ist weiter überzeugt, dass der Unkrautvernichter Glyphosat nicht krebserregend sei, sondern dass es sich um ein sicheres Produkt handle. Das dürfte Bayer tun bis zur obersten Instanz, dem Supreme Court. Damit aber stiegen die Chancen für das Unternehmen, am Ende doch ein Urteil zu seinen Gunsten zu erreichen, glaubt Uwe Treckmann, Analyst der Commerzbank.
Denn dieser Supreme Court muss letztendlich seine Urteilsbegründung, die Aussagen einer Bundesbehörde zugrunde legen. Und hier hat die Umweltbehörde EPA ja vor einiger Zeit klar verlauten lassen, dass glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel bei angemessener Anwendung nicht krebserregend sind. Insofern bin ich halt der Überzeugung, dass Bayer hier den Gang durch die Instanzen bis zum Ende durchziehen wird.
Drei Glyphosat-Urteile hat es bisher gegeben, die Bayer alle angefochten hat. Ende Juni aber hatte sich der Konzern mit den meisten anderen Klägern in einem Vergleich über 10,9 Milliarden Dollar geeinigt, mit dem der zuständige Richter jedoch so noch nicht in allen Details einverstanden ist. So zweifelt er etwa am Umgang mit künftigen Klagen. Da muss also noch nachverhandelt werden.
Wichtig ist aber am Ende, dass ein für Bayer vertretbares Ergebnis stehen wird, und die Wahrscheinlichkeit erachte ich da eigentlich als relativ hoch.
Meint Analyst Dreckmann. Rückstellungen hat Bayer für die Rechtskosten schon gebildet. 63 Milliarden Euro hatte Bayer 2018 für den Saatguthersteller Monsanto bezahlt, der das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup herstellt. Bayer-Chef Werner Baumann ist immer noch vom Sinn dieses Kaufs überzeugt. Ende Juni sagte er dem Nachrichtensender NTV:
Die Kombination beider Unternehmen war immer basiert auf der großen Innovationskraft, die beide Unternehmen haben und wo die Unternehmen sich auf Basis ihrer Expertise auch sehr, sehr gut ergänzen.
Ein wichtiger Grund für den Kauf war die Annahme, dass die Weltbevölkerung wächst und ernährt werden muss. Das sei nur mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglich, zeigt sich Bayer überzeugt. Doch inzwischen gibt es Zweifel, ob die Menschen wirklich diese Art der Landwirtschaft wünschen, meint Analyst Treckmann.
Tendenziell sehen viele Marktbeobachter das doch dahingehend, dass die großen Zeiten der Agrochemie ein wenig vorbei sind. Und das wäre dann natürlich ein Indiz dafür, dass das aus Sicht von Bayern natürlich nicht ganz so positiv wäre.
Ein US-Berufungsgericht hat die Strafe gegen Bayer im Glyphosat-Streit gesenkt. Brigitte Scholtes berichtete. Und wir bleiben bei juristischen Fragen. Der Bundesgerichtshof hat heute über eine Klage gegen Volkswagen im Dieselskandal verhandelt. Dabei geht es um eine Detailfrage zu einem bereits beschlossenen Grundsatzurteil. Das Grundsatzurteil besagt, dass getäuschte Autobesitzer von VW Schadenersatz bekommen können. Dabei wird aber angerechnet, wie viel sie mit ihren Autos bereits gefahren sind. Im konkreten Fall geht es jetzt um einen Mann, dessen VW Passat 255.000 Kilometer auf dem Tacho hat. So viel, dass von der Schadenersatzsumme dann gar nichts mehr übrig bleibt. Der Kläger hat dagegen Widerspruch eingelegt, aller Voraussicht nach aber ohne Erfolg, wie Shishi Deppe berichtet.
Noch ist das Urteil nicht gesprochen, aber VW-Kunden mit älteren Autos können sich wohl nicht große Hoffnungen machen, dass sie noch viel Schadensersatz von VW bekommen. Wenn der Wagen eine hohe Kilometerzahl aufweist, dann werden sich die Eigentümer die Nutzung anrechnen lassen müssen. Das heißt, es gibt grundsätzlich Schadensersatz, weil VW die Kunden vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat, aber die Summe sinkt, je mehr Kilometer das Auto aufweist. Und das heißt bei Autos mit einer besonders hohen Laufleistung, es gibt unter Umständen gar keinen Schadensersatz mehr. Die Nutzung frisst den kompletten Schadensersatz auf. Der Vorsitzende Richter deutete heute in der Verhandlung dazu noch an, dass es auf den Schadensersatz auch keine Zinsen gibt, was die Sache für VW erheblich teurer gemacht hätte. Es scheint, die obersten deutschen Zivilrichter finden, wer all die Zeit sein Auto nutzen konnte, ist nicht besonders geschädigt. Soweit jedenfalls die vorläufige Einschätzung des Bundesgerichtshofs. Das Urteil kommt erst in einigen Wochen.
Viele Fahrer könnten im Dieselskandal leer ausgehen, Shishi Deppe berichtete. Das Online-Portal eBay Kleinanzeigen wechselt den Besitzer. Das Unternehmen AD Winter will umgerechnet rund 8 Milliarden Euro für die sogenannte eBay Classifieds Group ausgeben. Dazu gehören neben eBay Kleinanzeigen auch das Autoverkaufsportal mobile.de und weitere Second-Hand-Plattformen. Über den neuen Eigentümer von eBay Kleinanzeigen berichtet jetzt Carsten Schmiester.
Hinter dem Mega-Deal steht zunächst einmal AD Winter eben. Schon ohne den eBay-Kleinanzeigenmarkt nach eigenen Angaben ein Marktgigant mit monatlich 1,5 Milliarden Visits und um die 4.700 Mitarbeiter. Hinter AD Winter wiederum steht der norwegische Medien- und Online-Handelskonzern Schibsted, benannt nach Christian Schibsted, der das Unternehmen 1839 als Verlag gegründet hat. Eines der Print-Aushängeschilder ist seit 1885 die Zeitung Aftenposten. Gute 100 Jahre später, 1989, wurde aus dem Familienunternehmen eine AG, die seither kräftig gewachsen ist. Schibsted gehören auch andere große Zeitungen im Norden wie Verdens Gang in Norwegen oder in Schweden Aftonbladet und Svenska Dagbladet. Dazu unter dem Dach der vor 2 Jahren gegründeten Tochter AD Winter inzwischen knapp 40 verschiedene Online-Marktplätze, und zwar in 15 Staaten. Mit der Kleinanzeigensparte von eBay wollen die Norweger nun aus AD Winter die weltweite Nummer 1 der Online-Anzeigenmarktanbieter machen. Einen Branchengiganten, der dann in 20 Staaten, darunter auch Deutschland, mit zusammen etwa 1 Milliarde Einwohnern vertreten ist. Der Gesamtumsatz läge nach 2019er Zahlen bei rund 1,8 Milliarden Dollar. Der Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei etwa 600 Millionen Dollar oder gut 520 Millionen Euro. Während Schibsted nach eigenen Angaben nur 2,5 Milliarden Dollar in bar für die Kleinanzeigensparte an eBay zahlt und den Rest der Kaufsumme in Höhe von 8 Milliarden Euro dann mit eigenen Aktien. Dadurch schrumpft die eigene Beteiligung an AD Winter auf ein Drittel, während eBay mit einer dann 44-prozentigen Beteiligung neuer Großaktionär bei AD Winter wird.
Das Portal eBay Kleinanzeigen wechselt den Besitzer. Carsten Schmiester hat den neuen Eigentümer vorgestellt. Damit kommen wir zum Blick an die Börse und schalten zu unserer Börsenkorrespondentin Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, das große Thema heute an den Märkten war die Einigung über die EU-Wiederaufbauhilfen in Brüssel. Wie kommen diese Pläne denn bei den Anlegern an?
Ja, viele Anleger sind erleichtert. Von einem Meilenstein ist die Rede, von einem Paket, das Vertrauen schafft. Die Europäer signalisieren, dass sie handlungsfähig sind. Das ist psychologisch auch sehr wichtig. Hier auf dem Parkett sind aber auch skeptischere Stimmen zu hören, ob diese Maßnahmen Europa wirklich voranbringen. Das sei offen. Der DAX jedenfalls deutlich im Plus. Jetzt zu Handelsschluss steht er fast 1% höher bei 13.163 Punkten.
Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Wir haben gerade schon gehört, Bayer muss im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup weniger Strafe zahlen als bisher erwartet. Wie kommt das an?
Gut, deutlich weniger Strafe zahlen müssen ist das eine. Die Sache ist damit aber noch längst nicht vom Tisch. Außerdem wurde der Schuldspruch nicht, wie von Bayer gefordert, aufgehoben. An einem Tag wie heute, wo über lange Strecken hin alle DAX-Papiere zum Teil mit deutlichen Pluszeichen zu sehen gewesen sind, können auch Bayer-Aktien zulegen. Im Vergleich zu anderen allerdings recht wenig, plus 0,24% die Aktien.
Die Deutsche Bank legt nächste Woche Quartalszahlen vor, hat heute aber schon mal einen Ausblick gegeben. Wie fiel der denn aus?
Ja, ich sag's mal so, die Zahlen dürften wohl besser ausfallen als erwartet. Die Bank sagt über sich selbst, die Ergebnisse des zweiten Quartals werden die Analystenschätzungen leicht übersteigen. Die Corona-Krise habe das Kapitalpolster nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. Kunden hätten ihre Kreditlinien, die sie wegen der Folgen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich beansprucht hatten, stärker zurückgeführt als gedacht. Sie haben es gesagt, die genauen Zahlen werden in der kommenden Woche erwartet. wenig überzeugend hier an der Börse. Aktien drehen ins Minus, Deutsche Bank Papiere minus 4%.
Der Autozulieferer Continental hat auch Zahlen vorgelegt, und zwar tiefrote. Wie reagieren die Anleger?
Kommt nicht unerwartet. Hersteller und Zulieferer sitzen in einem Boot. Es sind ja nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie, die zu spüren sind, sondern auch tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse. Continental-Papiere dennoch mehr als 3% im Plus.
Und dann blicken wir auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro kostet 1,1491 $, die Umlaufrendite gesunken von minus 0,46 auf minus 0,48% und die Feinunze Gold 1,839,06 $.
Das war der Börsenbericht von Claudia Werle. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Michael Köhler. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Einen schönen Abend.